Diese Folge wird präsentiert von Zukunft Handwerk, dem Kongress für das gesamte Handwerk vom 28.02. bis 1.03. in München. Hallo zusammen und schön, dass ihr mit dabei seid bei Best of SHK Show. Ich bin Max Hermannsdörfer und ich spreche heute mit Christopher Bunch. Er ist Anlagenmechaniker SHK, macht derzeit seine Meisterausbildung und ist im Rahmen der internationalen Entwicklungszusammenarbeit tätig. Wo er bereits war und was er erlebt hat, hört ihr gleich. Zu Beginn dieser Folge der kurze Hinweis: Falls euch dieser Podcast gefällt, dann bewertet ihn gerne mit 5 Sternen bei eurer Podcast-Plattform. Und jetzt geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview. Hi Chris.
Hi, servus.
Chris, die einfache Frage zu Beginn, für mich zumindest einfach: Warum SHK Handwerk?
Also ich kann jetzt gar nicht so eine spektakuläre Geschichte erzählen. Ich habe halt in der 9. Klasse verschiedene Praktika gemacht und ja, damals bei einer Firma bei uns im Dorf, auch ein Bekannter von meinen Eltern, habe ich halt dann 3 Stück gemacht, weil es mir halt irgendwie gut gelegen hat. Und ich hatte dann noch gar keine andere Ausbildungsstelle als die mir angeboten worden ist, und da habe ich das gemacht und ja, hat mir gut gefallen seitdem.
Okay, was hat dir daran gut gefallen? Hattest du davor schon irgendwelche Berührungen, familiär bedingt oder durch die Schule oder irgendwas? Oder wie bist du jetzt auf SHK Anlagenmechaniker gekommen?
Also handwerklich, gut, der Vater hat mich halt immer mitgenommen, wenn irgendwas im Garten oder im Haus zu tun war. Dann musste ich da mit anpacken und ja, ich habe schon immer gern was mit meinen Händen gemacht. Also daher, glaube ich, kam das, und deswegen hat mir das Praktikum, glaube ich, auch so gut gelegen, weil ja, man ist auf der Baustelle, man erschafft Sachen mit seinen Händen, die dann später auch funktionieren. Also ja.
Und seitdem nicht bereut, dass du diese Ausbildung angefangen hast, diesen Beruf erlernt hast. Du bist ja mittlerweile auch schon länger ausgelernt. Beschreib doch gerne mal so ein bisschen, wie waren die Jahre bisher im Handwerk, was begeistert dich an dem Beruf und warum machst du das gerne?
Also man muss dazu sagen, ich hatte schon einen Wechsel, ich war zwar trotzdem noch in der Branche, aber also ich bin nach der Lehrzeit in eine Sanierungsfirma für Brand- und Wasserschäden, und da bin ich dann ein bisschen weg vom Handwerk. Also natürlich, also meine Hauptaufgabe waren Leckageordnungen und Reparaturen und halt Kleinstarbeiten, die halt während so einer Wasserschadensanierung in meinem Gewerk halt jetzt anfallen. Also ich war jetzt gar nicht mehr so aktiv auf die Rohbauten oder Heizungssanierungen. Und da war ich dann 9 Jahre und habe dann ja fast jedes Jahr irgendwie gemerkt, dass mir doch so ein bisschen das Handwerkliche fehlt. Also klar, es war gut, ich habe viel über Versicherungen gelernt, ich habe viel andere Sachen, wie es in der Welt halt abgeht, sage ich jetzt mal, konnte ich halt dadurch lernen, aber irgendwie hat mir dann das Handwerk gefehlt. Und jedes Mal, wenn irgendein Kumpel was ja gebaut hat oder nebenbei, hat man dann doch noch Baustellen gemacht, und irgendwann habe ich halt gemerkt, okay, ich will wieder mehr mit meinen Händen machen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt so die Frage war, die du gestellt hast. Aber insgesamt, was es mir gibt, halt, ja, wie gesagt, Dinge zu bauen, die dann später noch eine Funktion haben, oder zum Beispiel ist eine Badsanierung, wenn man jetzt von der, keine Ahnung, von einer älteren Kundin, die seit 10 Jahren sich ein neues Bad wünscht, und man, ja, übergibt ihr das Bad und sie wird emotional irgendwie, weil sie jetzt endlich ihr schönes Bad hat, und man kann sagen, hey, das habe ich mit meinen Händen gemacht. Das ist ein geiles Gefühl halt, ja.
Also einfach auch persönliche Bindungen auch zu Kunden, ja, einfach etwas erschaffen, was bleibt. So fasse ich es mal zusammen.
Genau. Ja, gerade zum Beispiel in Badsanierung halt, wenn man jetzt das sich selber überlegt hat und selber das Bad geplant hat, dann ist es so sein komplettes Werk halt, ja, so seine komplette Kompetenz, die sich erstens verkauft und zweitens vielleicht noch irgendwie was in jemand anders auslöst. Ich meine, es gibt ja eigentlich nichts Besseres.
Naja, ist ein cooles Gefühl, wenn man weiß, man
schafft was Sinnvolles, etwas Sinnstiftendes, hat eine sinnvolle Tätigkeit. Du bildest dich ja gerade weiter in deinem Handwerk. Du machst gerade deinen Meistertitel im Sanitär- und Heizungsbauhandwerk.
Genau.
Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen? Warum die Meisterausbildung? Und wie ist gerade so der aktuelle Stand? Was machst du gerade?
Also warum die Meisterausbildung? Ich will mich selbstständig machen. Das habe ich dann erkannt nach diesen 9 Jahren Sanierungsfirma, weil ich halt dieses Gefühl, selbst was zu machen und selbst dafür die Lorbeeren zu ernten, das hat man halt zum Großteil nur, wenn man sich selbstständig macht. Und das habe ich auch die Entwicklungshilfe, die wir bestimmt später noch da besprechen werden, das hat es auch nochmal getriggert, sage ich mal. Genau, ich bin jetzt fast fertig. Es ist jetzt diese und nächste Woche habe ich noch. Dann habe ich 2 Wochen frei und dann über den März verteilt Prüfungen. Und dann bekomme ich am 26.04. bekannt, ob ich Meister bin oder nicht. Und ich denke mal, einen Monat werde ich mich dann nochmal ausruhen und ab Juni voraussichtlich werde ich dann die Firma anmelden.
Stark, das ist ja schon ein richtig konkreter Plan.
Ja.
Wünsche ich dir auf jeden Fall jetzt schon mal viel Erfolg dann für die Prüfungen und bin mir sicher, dass du das meistern wirst, wortwörtlich. Du hast jetzt eben gerade schon einen Punkt angesprochen, über den wir jetzt im Laufe des Interviews noch stärker sprechen wollen. Die internationale Zusammenarbeit ist dir wichtig. Du hast dich bei der Handwerkskammer Frankfurt Rhein-Main weitergebildet. Diese Fortbildung heißt Internationaler Meister. Auch wenn du jetzt noch kein Meister bist, hast du diese Ausbildung gemacht. Chris, für jeden, der das jetzt zum ersten Mal hört, was genau ist das?
Also der internationale Meister oder in meinem Fall, ich darf mich jetzt erst nur in Fachkraft für internationale Zusammenarbeit nennen, weil ich halt den eigentlichen Meistertitel noch nicht habe. Das ist eine Schulung, das geht circa 1 Jahr Abendschule, also jetzt auch nicht jeden Tag oder nicht jede Woche meine ich. Ich glaube, wir hatten 2 oder 3 Mal im Monat hatten wir Schule. Man wird halt hauptsächlich ausgebildet, wie man, ich fange mal von Anfang an, wie man sich im Ausland verhält. Also jemand, der jetzt vielleicht noch nie im Ausland war und mit anderen Kulturen noch nicht bekannt ist, da wird man halt erstmal geschult, also ganz, ganz, ganz basic, sage ich mal. Dann ging es weiter über Schulbildung im Ausland. Also wir in Deutschland haben natürlich, oder in Europa, in Deutschland haben natürlich ein sehr funktionierendes Schul- oder sagen wir mal Ausbildungssystem. Ich sehe im Moment auch, dass das Schulsystem ein bisschen kritisiert wird, aber das soll jetzt mal das Thema sein. Aber auf jeden Fall haben wir ein gutes Ausbildungssystem, so das duale System, also funktioniert halt, Und das haben halt ganz viele Länder oder die meisten Länder nicht und dann wird man darauf geschult, wie man damit umgeht. Kulturelle Sensibilität ausbilden mit Sprachbarrieren, für Problemfälle, wie man umgeht, wenn man jetzt im Ausland arbeitet. Es ist schon sehr drauf getrimmt, auszubilden. Also jetzt nicht irgendwie Großbaustellen selbst zu machen im Ausland. Klar profitiert man davon auch, aber hauptsächlich, also der Fokus liegt schon als Trainer, Ausbilder oder Berater da tätig zu sein. Genau, und dieser internationale Meister, der gibt einem schon halt die passenden Tools, um zu überleben, um klarzukommen bei so Entwicklungsprojekten.
Also Ziel ist, als Handwerker, als Handwerkerin für einen kurzen Zeitraum in verschiedenen Ländern auf der Welt tätig zu sein, um dort einen Beitrag zu leisten, damit zum Beispiel Handwerksbetriebe vor Ort, wie kann man es sagen, leichter arbeiten können, Tipps mit an die Hand kriegen. Wie würdest du es beschreiben, diese Entwicklungszusammenarbeit? Ist es eine Wissensvermittlung? Ist es ein Austausch? Wie würdest du es sagen, Chris?
Also, es ist ja für jedes Projekt, das ich bisher gemacht habe, ist es natürlich auch, es ist immer unterschiedlich. Bei mir waren es jetzt immer Also das erste war so ein TOT, Training of the Trainers. Da war es schon, ja, also im Vertrag steht natürlich, ja, ich bilde die Leute aus. Aber so, wenn man jetzt nach Hause geht, es ist, also für mich persönlich ist es ein Austausch, weil ich sag mal, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie in ein Land fahre, die haben jetzt nicht die neueste Hilti-Maschine und Lasermessgeräte und sowas, ja. Und wir Deutschen kommen dann dahin und mit unserer Technik und unserem Know-how, und die anderen kriegen das aber ein ähnliches Gebäude oder ein ähnliches Werkstück mit, ja, nicht dieser ganzen Technik hin. Da lernt man natürlich auch sehr viel. Also man kann jetzt gar nicht sagen, dass wir da als Deutsche hinkommen und sagen, ja, wir sind jetzt die Ultra-Handwerker. Von daher ist es schon auch ein Austausch. Also klar, wir in Deutschland haben wir einen ziemlich hohen Standard, auch was Handwerk, also gerade was Handwerk angeht. Und daher ist es schon, wir wollen halt diesen Standard weitergeben. Also ich möchte diesen Standard weitergeben. Aber es ist jetzt nicht so eine Dynamik wie Lehrer und Gelehrter. Also
ja, ich verstehe schon. Also es ist tatsächlich Zusammenarbeit mit den lokalen Betrieben vor Ort. Erzähl doch mal ein bisschen von deinen beiden Projekten. Du warst bisher in Guatemala und im Senegal.
Also in Guatemala, das war mein erstes Projekt. Das war auch noch im Rahmen vom internationalen Meister, weil um den zu bestehen, muss man mindestens ein Projekt machen und dann noch eine Projektarbeit darüber schreiben. Also ich war am Anfang sehr, sehr nervös, sage ich mal, weil ich meine, hier, das ist vielleicht auch persönlich von mir, ich bin halt jemand, ich habe gern konkrete Pläne, ich will wissen, was vor Ort gemacht werden muss, dass ich mich bestmöglich darauf vorbereiten kann. Wie gesagt, das ist doch wahrscheinlich so eine bisschen deutsche Art, weil wenn man hier irgendwie was plant, dann plant man es lange voraus, sodass alles perfekt läuft. Und von dem Perfektionismus muss man halt, habe ich gelernt, ganz schnell runterkommen, weil es halt sehr, ja, nicht unsicher war, aber man konnte nicht so viele Infos jetzt vorab bekommen, wie man sich das gern wünscht. Das heißt, ich musste mich halt relativ breit aufstellen in Schulungsmöglichkeiten. Der Partner vor Ort war aber auch super, also der hat mir auch schon viel geholfen. Und das Konzept stand dann, ich glaube, letztendlich ein paar Wochen vor dem Einsatz. Und es wurde dann letztendlich, als wir vor Ort waren, wurde dann doch abgeändert. und vor Ort, das war damals ein Aus- bzw. Weiterbildungsinstitut. Das war ein Training of the Trainer Projekt. Also ich habe Ausbilder weitergebildet, um auszubilden. Und diese Ausbilder, also das ist eigentlich eine super Sache, was da war. Das läuft so, die können sich schulen lassen und bezahlen dafür wenig bis kein Geld. Aber sie bezahlen dann sozusagen damit, dass sie dann Schüler ausbilden halt, ja. Also sie bezahlen mit ihrer Zeit später, dass sie halt das Wissen, also was sie gelernt haben, dass die das dann weiter lehren. Ja, und es ging 14 Tage. Wir haben in der Schule die Bedarfe geklärt, haben da mit ein, zwei Leuten gesprochen. Genau, und dann ging es erstmal um Planung. Eine Woche, wir haben nur Material gekauft, was sich auch nicht so leicht gestaltet wie jetzt in Deutschland, wo man ein, zwei Materialhändler hat und einen Tag später ist es da. Also das war dann auch ein bisschen stressig, aber am Ende hat alles funktioniert, ja.
Was habt ihr da dann vor Ort, kannst du ein, zwei Projekte sagen, die ihr da vor Ort dann umgesetzt habt? Also neben der Schulung an sich?
Genau, also wir haben erstmal, jetzt muss ich überlegen, also ich habe es versucht auch so in einem dualen System zu machen, das und immer, dass wir halbtäglich, also einen halben Tag maximal in der Schule, also Theorie machen und den anderen halben Tag dann auf der Baustelle in Anführungszeichen. Ich habe Vorwände bauen lassen und habe dann die Aufputz-, Unterputzinstallation und die Schachtinstallation, sage ich jetzt mal, alles an einer Wand nach Plan. Also ich habe denen dann Pläne in die Hand gedrückt. Wir haben das vorher alles besprochen, wie man Pläne liest. Verlegeregeln, die wir jetzt zum Beispiel in Deutschland haben, dass man jetzt ganz einfach gesagt nicht Leitungen quer über die Wand zieht. Die Verarbeitung von einzelnen Werkstoffen haben wir besprochen. Und die meisten konnten das auch alles super, aber es waren halt so Kleinigkeiten, zum Beispiel, dass wenn ich jetzt eine Wasserleitung klebe, dass ich den Kleber wegräumen, bevor ich jetzt irgendwie anfange zu stemmen und da dann Dreck reinkommt, der dann sich in der Klebstelle aufhält und dann Undichten oder Verunreinigungen halt verursacht. Ja, aber das so im Großen und Ganzen, diese drei Installationsarten, perfektioniert, zum Teil gelehrt, aber die, wie gesagt, die meisten waren schon gut erfahren. Und auch so qualitative Sachen, zum Beispiel bei der Planung, dass ich jetzt, wenn ich ein WC plane, weil das ist mir auch oft aufgefallen, wir in Deutschland haben halt hier Standards, da muss man auch kein Handwerker sein, dass wenn ich in den Raum komme, dann haben die WCs zum Beispiel alle den gleichen Abstand. Oder man überlegt sich zweimal, wo setze ich jetzt was für ein Sanitärobjekt hin, weil es könnte ja später ja korrelieren mit jetzt einem anderen Sanitärgegenstand. Ja. Und da haben wir halt Maße besprochen, Planung und vorausschauendes Arbeiten. Genau, und das haben wir dann sozusagen umgesetzt an dieser Vorwand, die dann die Schüler gebaut haben, beziehungsweise mir dann auch noch das Mauern ein bisschen beigebracht haben. Also von der Theorie konnte ich es halt, aber praktisch auch nicht wirklich. Also habe ich da auch einen Mehrwert von gehabt.
Ja, cool.
Jo.
Ist ja dann schon einiges für 2 Wochen vor Ort in Guatemala.
Ja, es war schon alles sehr eng getaktet, aber es war ein voller Erfolg.
Und im letzten Jahr, 2023, warst du dann im Senegal, richtig?
Genau. Also das war auf jeden Fall das intensivste Projekt. Das, was ich vorher gesagt habe, dass man nichts wirklich 100% planen kann und da seinen Ablauf perfektionieren kann, den man dann dorthin bringt und ja durchzieht. Also vorerst in Senegal ist die Amtssprache Französisch und Wolof. Ich spreche weder Wolof und minimal Französisch. Infos da damals zu bekommen war noch schwieriger. Also letztendlich ich wusste gar nicht, was geschieht, bevor wir da hinkommen. Und es war ein Tandemprojekt mit einem Franzose, der auch dann sein Flug wurde irgendwie gecancelt. Das heißt, ich war die ersten 2-3 Tage, also 2 Tage komplett alleine da, ohne die Sprache zu sprechen. Aber es ging alles irgendwie, ja.
Tandemprojekt heißt aber dann, ihr beide wärt zusammen als Handwerkskollegen quasi in den Senegal geflogen. Genau. Nur das ist einmal richtig.
Richtig. Ja. Und da ging es um den Kälte-Klima-Bereich, also hauptsächlich Split-Anlagen, also jetzt keine großen Klimaanlagen, also keine zentralen. Mhm. Da hatten wir jeweils eine Woche für eine Gruppe, pro Woche 15 Leute. Und wie gesagt, es war sehr abenteuerlich. Ich war schon auch so vorher unabhängig von den Projekten öfter schon in Entwicklungsländern oder Dritte Weltländern, so privat jetzt. Und Afrika war halt dann schon nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also die ersten 2-3 Tage musste ich mich schon erst stark daran gewöhnen. Genau, da war unsere Aufgabe, den Kälte-Klima-Bereich, wie gesagt, zu schulen, ohne zu wissen, was wir schulen mussten.
Also habt ihr es einfach auf euch zukommen lassen?
Wir mussten es auf uns zukommen lassen, genau. Und haben wir am Anfang dann Fragerunden gemacht, wer was sich von dem Lehrgang erhofft, was die sich wünschen. Und darauf haben wir dann aufgebaut.
Okay, und dann ging es darum, wie installiere ich Kälte-Klima-Anlagen oder was waren dann genau die Inhalte, die von den Teilnehmern vor Ort dann gewünscht wurden? Was sind die Aufgabenbereiche im Senegal in diesem Bereich?
Also man muss dazu sagen, was sich die Teilnehmer gewünscht haben und was wir gesagt haben, was viel besser wäre, sind 2 Welten. Also viele Teilnehmer haben gedacht, sie bekommen Werkzeug oder bekommen irgendwas geschenkt. Und wir haben halt versucht, denen beizubringen, dass wenn wir ihnen Kompetenzen beibringen, dass sie sich das dieses Werkzeug oder was sie sich da wünschen, geschenkt zu bekommen, sich irgendwann selbst leisten können. Mhm. Also in Senegal gibt es halt immer mehr Klimaanlagen. Die Leute wissen doch prinzipiell, wie man sie hängt, wie man sie installiert, aber wie man sie richtig fachgerecht installiert, dass man die Leitungen evakuiert, dass, ja, ganz dumm gesagt, dass eine Klimaanlage auch gerade aufzuhängen ist oder generell Bauteile gerade aufzuhängen ist. Das war halt nicht gegeben. Sauberes Arbeiten war nicht gegeben. Das heißt, ganz oft war es, dass die Klimaanlagen nach einem halben oder dreiviertel Jahr bereits kaputt waren, weil da halt Dreck in den Rohrleitungen war. Und dann sieht man manchmal Gebäude, dass da ja 3 kaputte Klimaanlagen hängen und die 4. neue wird dann nebendran gehängt. Ne?
Und mit den gleichen Fehlern wieder quasi.
Genau. So, dann haben wir natürlich erstmal versucht, das qualitative Montieren, wie die montieren, wussten sie, aber wie nachhaltig man sowas montiert. Das war zum Großteil nicht gegeben. Dann generell, wie der Kälteklimakreis funktioniert. Das ist ja bei Klimaanlagen ja eigentlich das A und O. Weil wenn irgendwie was kaputt ist, wie gesagt, wurde halt eine neue Klimaanlage hingehangen und wir wollten halt ein Verständnis ja schaffen, dass wie man Klimaanlagen repariert, auf was zu achten ist, saubere Inbetriebnahme, was auch nicht passiert und auch, ja, ganz einfach gesagt, auch wie man investiert, weil das zum Beispiel das Denken von Nachhaltigkeit, das ist halt wahrscheinlich kulturell bedingt in dem Land einfach nicht gegeben. Das soll jetzt auch gar nicht wertend klingen. Ich will mich jetzt gar nicht so anhören wie, ach ja, die sind schlechter oder so. Das ist so meine ich ja gar nicht. Aber es ist halt, es wird halt sehr viel nach dem Moment gearbeitet. Wenn es jetzt gerade geht, ist okay. Wenn da jetzt eine Split-Anlage beispielsweise mit, wo zwischen den beiden Geräten 2 Meter Platz ist, aber eine 10 Meter Rohrschleife gehangen wird, weil man keinen Rohrabschneider hat, weil man sich den nicht kaufen will, dass der Geld kostet, das ist halt normal. Und wir haben dann ganz einfach versucht zu sagen, hier, wenn du dir einen Rohrabschneider für 5 Euro kaufst und die Rohrleitung kürzt nach der 3. Klimaanlage, hast du das Geld drin und du kannst dir noch einen Rohrabschneider oder, ja. Dieses nachhaltige Denken, das war so eigentlich die größte Herausforderung. Weil alles andere, der ganze alle fachlichen Kompetenzen bringst ja nicht, wenn man das versucht, jemand beizubringen, wenn die Person nicht nachhaltig denkt halt, weiß wozu auch. Und das war so die größte Herausforderung. Aber ich glaube, wir haben das zum Großteil sehr gut gemeistert.
Ja, ich sag mal, wenn ihr da wirklich nur ein paar Menschen sinnvolle Tipps an die Hand geben könnt und aufzeigen könnt, hey, wenn man es so macht, wie du es mit dem Rohrabschneider erklärt hast, ihr tut euch einfach leichter. Allein dann hat der Aufenthalt ja schon einen Sinn gehabt.
Ja. Nach dem Senegal hatte ich auch ein, für die, das nennt sich Handwerker ohne Grenzen. Ja. Da haben wir damals, also wurden danach noch so ein Two-Pager erstellt, wo so die Einsatzdaten und ein kurzes Interview halt stattgefunden hat. Und ich habe damals noch geschrieben, ja, eine erfolgreich geschulte Person hat das Potenzial, als Multiplikator Großes zu erreichen. Und da war es halt so, dass manche Schüler, die das abgelehnt haben, glaube ich fest dran, dass die im Nachhinein die Schüler, die es angenommen haben und dann ihr Business besser aufbauen und nach 2-3 Jahren vielleicht viel mehr Erfolg haben und vielleicht jetzt, ich nehme jetzt mal ein primitives Beispiel, sich einfach ein neues Auto kaufen können. Die anderen sehen das dann und dann entsteht vielleicht ein Bewusstsein halt, ja. Deswegen das ist generell, glaube ich, auch in der Entwicklungshilfe, man muss halt wirklich die kleinen Sachen sehen und die auf die Zeit gesehen, weil man wird nicht mit 1-2 Einsätzen die Welt verändern, wird man nicht machen. Aber wie gesagt, ich glaube halt, wenn von 30 Leute 10 geschult werden und die anderen 20, die nicht geschult, oder die es vielleicht auch gar nicht wollten oder die sehen das, schneiden die sich eine Scheibe ab und langfristig gesehen kann man dadurch eine, glaube ich, große Verbesserung in jedem Bereich erzielen.
Ich finde es super interessant, wie ihr da auch im Ausland agiert und was da eure Ansätze sind, wie ihr Wissen quasi vermitteln wollt, aber auch eben selbst was für euer Leben mitnehmt. Und das wäre jetzt meine nächste Frage. Was ist denn für dich persönlich so das größte Learning aus dieser Entwicklungszusammenarbeit? Was ziehst du da für dich persönlich, für dein Leben, aber auch fürs Arbeiten, für deinen künftigen Betrieb vielleicht auch raus? Hast du da schon oder hast du dir darüber mal Gedanken gemacht?
Für meinen zukünftigen Betrieb tatsächlich noch nicht. Was ich in Guatemala wirklich mitgenommen habe, ist, also das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt ein deutsches Ding ist oder ich bin persönlich ein ziemlicher Perfektionist. Wenn es nicht läuft oder wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann kann mich das auch schon meine Laune für den Tag kosten. Wenn irgendwas falsch bestellt worden ist oder man hat jetzt ja irgendeine kleine Sache verhauen. Und in Guatemala habe ich halt gesehen, dass, ja, okay, es ist jetzt so schief gelaufen und die Leute nehmen es einfach viel lockerer. Man kann es ja nicht ändern halt, ja, im Gegenteil. Es ist, wenn man dann so verbissen ist, dann passieren ja meistens noch mehr Fehler oder man kommt abends nach Hause und verliert so den Spaß. Also das war für mich so das Erste, was ich mitgenommen habe. Auch so jetzt unabhängig von meinem Beruf sind es, glaube ich, eher so persönliche Sachen, die man hauptsächlich aus diesen Einsätzen mitnimmt. dass es einem halt schon einfach verdammt gut geht und man sich hier Probleme macht, die eigentlich gar keine Probleme sind. Also der französische Partner, mit dem ich doch ganz gut im Kontakt bin, hat damals so kopfschüttelnd gelacht und hat gemeint, ja, in Frankreich ist es so, wenn jemand mit seinem Roller ganz leicht gegen dein Auto fährt, werden, also jetzt mal übertrieben gesagt, tausende Euro für Juristen ausgegeben, um jetzt diesen kleinen Boiler da auszubessern.
Ja.
Und hier, wenn das Auto, und also in Senegal, wenn das Auto noch fährt, passt, egal. Es funktioniert, mehr muss es gar nicht, ja. Mhm. Natürlich zwei Extremen, aber das erdet einen ja doch schon so ein bisschen, auf was es ankommt. Oder wie viel Mühe oder wie viel, ja, Energie man in was für Sachen reinsteckt. Also, ja. Ich glaube, persönlich haben die Dinge einen größeren Mehrwert als fachlich oder jetzt in meinem Gewerk.
Mhm. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Ich habe das tatsächlich auch in anderen Gesprächen. Wir hatten letztes Jahr im November bei uns ein Interview. Ich weiß nicht, ob du davon mitbekommen hast. Es war ein Projekt in Ruanda im letzten Jahr, wo 25 Handwerker und Handwerkerinnen aus Deutschland für 10 Tage in Ruanda waren und da auch mit lokalen Berufsschülern zusammengearbeitet haben. Die haben ein Dorf- und Gemeindezentrum renoviert, unter anderem Betten gebaut für eine Gemeinde, die dort lebt. Also wirklich auch super, super starkes Projekt. Und da hatten wir zwei Handwerkerinnen danach im Interview. Und auch weil du das vorher so gesagt hast, dass wir, klar, in Deutschland sind wir den Standard gewohnt, hier, da kommen wir damit, da hielt die Maschine und hier ist die Bosch-Maschine und so. Und sich so das Besinnen auf, wie Tätigkeiten oder wie Arbeiten in anderen Ländern trotzdem funktionieren, gewisser Pragmatismus, eine Einfachheit, sich selbst gar nicht so stark zu verkopfen in dem, was man teilweise tut. Das war so ein Punkt, den die beiden geschildert haben. Und ich glaube, ich habe das bei dir schon auch so rausgehört, dass das dieser Gedanke, hey, klar, es soll immer eine gute und eine perfekte Arbeit sein, aber vielleicht machen wir es uns hier manchmal einfach auch selbst ein bisschen zu schwer. Kannst du das nachvollziehen, was die beiden gesagt haben oder was ich jetzt auch hier nochmal wiedergegeben habe?
Ja, schon. Ja, bei mir war es eher so, dass es, wenn mal was nicht läuft von Anfang an, wie es soll, dann ist es halt immer noch okay, dann bessert man es aus und es ist geschehen. Ja. Es ist okay, anstatt sich da dann aufzuregen und ja, ich würde sagen, es geht so in die Richtung. Ja, ich sage einfach mal ja. Das kann man schon so, vergleichen, doch.
Chris, du hast vorher schon im Vorgespräch angedeutet, Guatemala und Senegal waren deine Einsätze bisher, waren deine Erfahrungen bisher. Wo soll es als nächstes hingehen?
Also im Moment munkelt so ein kleiner Auftrag im Königreich Bhutan. Da musste ich jetzt dem letzt paar Mal absagen, aufgrund der Meisterschule, die ich gerade mache. Das, glaube ich, wird so der nächste Einsatz sein. Und ansonsten wird immer wieder mal was kommen. Also ich habe jetzt bis auf das noch nichts Direktes in Aussicht. Aber das kann manchmal ganz schnell gehen.
Gibt es denn irgendein Land oder eine Region, wo du selbst gerne mal hin möchtest? Jetzt nicht privat für einen Urlaub oder so, sondern wirklich auch in der Entwicklungszusammenarbeit? Hast du da irgendwelche Gedanken zu?
Also ich würde liebend gern nochmal nach Afrika, vielleicht auch nochmal in ein anderes Land als Senegal, weil ich einfach Afrika einfach so ein, ja, weil es einfach so was komplett anderes ist wie Europa. Und in den Iran würde ich gerne, weil vom Iran habe ich auch sehr viel Gutes gehört, also vor allem von den Menschen. Also komplettes Gegenteil, was man im Fernsehen sieht, also wirklich. Ich kenne zwei Leute, die im Iran waren und die haben beide gesagt, das sind mit eins der freundlichsten Leute der Welt halt, ja. Also das würde ich auch nochmal reizen. Und natürlich, ich würde auch gern mal in irgendwelche krassen Gebiete gehen. Ja, generell mal so nach Libanon oder in die so arabisch geprägte Länder, weil ich da auch noch nie war. Das ist aber dann eher so, ja, persönlich. Also das hat jetzt mehr mit dem Reisen, glaube ich, zu tun als mit dem SHK, als mit Entwicklungshilfe.
Ja.
Aber so würde ich sagen, auf jeden Fall Afrika und nach Iran.
Stark, da sind ja dann ein paar Ziele auf der Liste drauf. Chris, ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Jetzt primär erstmal für die Meisterschule, für die Prüfungen. Dann bin ich gespannt, wenn es dann um die Betriebsgründung geht, bin ich bleibe ich gerne informiert, was du dann da machst. Und natürlich, wenn dein nächster Auslandsaufenthalt ansteht, schreib mir gern und vielleicht können wir da auch nochmal miteinander quatschen. Chris, vielen lieben Dank dir. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald, sage ich.
Bis bald, vielen Dank.
Danke dir, ciao.
Ciao, ciao.
Und das war's für heute mit dieser Ausgabe von Best of SHK Show. Wie immer gilt, falls euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da, bewertet diesen Podcast mit 5 Sternen oder empfiehlt ihn einfach weiter. Vielen Dank euch fürs Einschalten. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder hier bei Best of SHK Show. Diese Folge wurde präsentiert von Zukunft Handwerk, dem Kongress für das gesamte Handwerk vom 28.02. bis 1.03. in München.